Ja, von der Seelsorge Jesu lernen. Das ist der Titel über diesem heutigen Gottesdienst. Von Jesus lernen, von seiner Seelsorge lernen. Ich weiß, zu diesem Thema wird viel geschrieben. Es gibt eine Reihe von Büchern und es wird auch viel gesprochen. Es gibt ganze Ausbildungsprogramme. Und mir ist auch klar, dass man mit einer halbstündigen Predigt dieses ganze Spektrum der Seelsorge nicht abdecken kann. Also, dass die Erwartungen da jetzt nicht zu hoch sind. Aber ich möchte euch einladen zu entdecken, dass es Jesus in erster Linie um Menschen geht und wie wir von ihm lernen können. Jesus geht es in erster Linie um die Menschen. Einem guten Hirten geht es in erster Linie um die Schafe. Er weidet sie, er ist da für sie und er sorgt für sie. Er geht ihnen nach, er kümmert sich um sie. Und so geht es Jesus Christus um Menschen. Jesus möchte den Menschen helfen, dass sie wieder in eine Beziehung zu Gott kommen, dass sie ins Reine kommen mit Gott, mit sich selbst und mit anderen. Es geht Jesus nicht um seine Position. Jesus war zwar König, aber er war kein Herrschertyp. Jesus war einfach ein guter Hirte, der die Leute einfühlsam zu Gott führen wollte. Und das macht er über die Beziehung. Und da will ich mal ganz dreist behaupten, Seelsorge behandelt nicht in erster Linie Probleme, sondern bietet Begegnung. Seelsorge bietet Beziehung. Schauen wir mal an, was Jesus macht. Er stellt sich den Leuten oft in den Weg und er löst nicht gleich ihre Probleme, sondern er bietet ihnen Begegnung. Als zum Beispiel die Emmausjünger unterwegs waren, es war ja unmittelbar nach der Auferstehung, hatten sie ein Problem. Sie sind traurig, sie sind ratlos, sie sind verwirrt. Und was macht jetzt Jesus? Jesus hätte sich jetzt den Leuten in den Weg stellen können und sagen können, hört mal, ich bin's, ich nehme euch die Traurigkeit weg. Aber das macht er nicht in diesem Augenblick. Er geht mit ihnen einen halben Tag oder noch länger, er ist mit ihnen viele Stunden unterwegs und erklärt ihnen Dinge aus dem Alten Testament. Und dann am Abend sagten sie ihm, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus bleibt bei ihnen. Ihr Lieben, das ist Beziehung gestalten, das ist Begegnung. Das ist die Hilfe, die Jesus den Leuten gibt. Er haut nicht ab, sondern er bleibt bei ihnen und er bricht mit ihnen das Brot. Das ist die Begegnung, die er bietet. Und Jesus repariert nicht sofort alles, sondern er bleibt bei ihnen, er hält sie in Spannung in dieser Beziehung, in dieser Begegnung. Und er ist anteilnehmend da. Und dann werden den Emmaus-Jüngern die Augen geöffnet. Und sie erkennen Jesus und ihnen brennt plötzlich das Herz. Sie bekam Feuer. Das ist die Hilfe, die ist entstanden, als sie mit Jesus unterwegs waren und als Jesus bei ihnen blieb. Was ist denn wirklich geschehen? Die Trauer wird verwandelt in Freude. Das verzweifelte Herz wird verwandelt in ein Herz voller Leidenschaft. Sie bekam Feuer und sie werden zu Missionaren. Sie erzählten anderen von ihrem Erlebnis. Also Seelsorge hat ein ganz großes Spektrum. Seelsorge möchte zuerst Beziehung aufbauen. Die Beziehung, die wir seelsorgerlich tätig sind und auch sein wollen, die wir mit Menschen aufbauen, das ist die Medizin, das ist die Hilfe, nicht das Problem, das wir lösen. Wir wollen oft reparieren. Seelsorge heißt primär nicht alles reparieren, sondern es heißt Beziehung zum Ratsuchenden aufzubauen und in die Begegnung mit dem guten Hirten zu führen. Darin sehe ich den Kernpunkt der Seelsorge und da können wir alle von Jesus lernen. Und so möchte ich jetzt mit euch anschauen, wie Jesus mit einer Sünderin arbeitet. In Johannes Kapitel 4. Jesus war wie so oft unterwegs mit seinen Jüngern. Und da möchte ich jetzt den ganzen Text lesen aus Johannes Kapitel 4 ab Vers 6, als Jesus mit den Jüngern unterwegs war und wie er einer Frau begegnet ist. Wir haben heute den Text nicht auf Folie, sondern hört bitte gut hin auf die Verse, die ich jetzt lesen möchte. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen und es war um die sechste Stunde, das heißt es war Mittagszeit, 12 Uhr. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise einzukaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Klammerbemerkung, denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du? Oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ich habe diesen langen Text jetzt einfach mal so durchgelesen, weil ich euch so in diese Atmosphäre hineinnehmen möchte. Mir ist bewusst, dass hier in dieser Woche, dass hier in diesem Text etwas entstanden ist. Und ich weiß, der Text ist sehr lang genug. Man kann ja eine ganze Bibelwoche darüber halten. Aber könnt ihr irgendwie spüren, wie hier etwas entstanden ist in diesem Text, in dieser Begegnung zwischen Jesus und der Frau von Samaria, zwischen dieser Samariterin? Und jetzt wollen wir heute mal schauen, wie Jesus mit Leuten umgeht. Unsere Predigt habe, ich habe mal gehört, zu einer guten Predigt gehören 3 Punkte. Eine schlechte Predigt hat 5 Punkte. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht. Ihr könnt mir dann am Schluss sagen, was für eine Predigt es gewesen ist. Und so will ich jetzt mit dem 1. Punkt beginnen. Jesus ist total wahrhaftig in seinem Auftreten. Er ist 100%ig authentisch. Jesus zeigt sich sowohl als bedürftiger Mensch und er offenbart sich als der ersehnte Messias. Jesus versteckt sich nicht. Er zeigt, dass er Mensch ist und dass er Gott ist. Er setzt sich zunächst hin auf einen Stein und damit drückt er aus, dass er müde ist. Und er zeigt sich ganz normal als durstiger Wanderer, der zum Ausdruck bringt, du, ich habe Durst, kann ich etwas zu trinken haben? Du, Frau, ich habe kein Schöpfgefäß. Er zeigt sich in seiner ganzen Bedürftigkeit als Mensch. Jesus hätte ja ein Wunder machen können, so dass ihm das Wasser aus dem Brunnen entgegensprudelt, aber das hat er nicht gemacht. Ja, er zeigt seine menschliche Bedürftigkeit und später zeigt er sich dann als der ersehnte Messias, als der Retter, der kommen wird. Und ich kenne viele Christen, mich eingeschlossen, die können da wirklich noch viel von Jesus Christus lernen. Und zwar auf beiden Seiten, wenn es darum geht, meine Bedürfnisse zu zeigen, meine Wünsche zu äußern, dann habe ich oft den Eindruck, ich bin ein ungenügender Mensch, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich nicht alles so richtig kann, wenn ich andere um Hilfe bitten muss. Also einfach um einen Gefallen bitten, fällt mir oft schwer. Und ich denke, dahinter steckt so eine Eitelkeit oder so ein versteckter Stolz. Das wirkt dann sehr hilfsbedürftig, andere um einen Gefallen zu bitten. Männer bitten doch nicht gern andere. Viel lieber sage ich, natürlich mache ich schon selbst. Aber eigentlich steckt dahinter so eine Art Eitelkeit, die sagt, ich brauche ja niemand, ich bin ja Christ, ich bin Seelsorge, ich bin Mitarbeiter, ich brauche niemand, du brauchst mich, aber ich brauche dich nicht. Das steckt oft in uns so drin. Und ich finde das spannend, dass dieses Gespräch eigentlich damit beginnt, dass Jesus zu dieser Frau sagt, du Frau, ich brauche dich, ich brauche einen Dienst von dir, ich brauche ein Schöpfgefäß, ich brauche ein Gefäß. Ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, wenn es darum geht, mit ungläubigen Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Sie hatten kein Interesse am Evangelium, als ich ihnen das Wasser des Lebens anbieten wollte, sondern als unser Auto kaputt gegangen war und wir jemand brauchten, der uns zur Werkstatt fährt. Das habe ich bei OM in Österreich erlebt. Das ist jetzt kein Beispiel aus der Familie. Wir waren damals mit OM in Österreich und haben den ungläubigen Nachbarn um Hilfe gebeten. Und das hat der Nachbar gern gemacht. Er hat uns das Auto, unser kaputtes Auto, zur Werkstatt geschleppt und hat uns sogar für einen Tag seinen Zweitwagen ausgeliehen, dieser ungläubige Nachbar, dieser Landwirt dort in Österreich. Nachdem dieser Nachbar uns einen Dienst machen konnte, wurde er offen fürs Evangelium. Vorher war er sehr, sehr reserviert. Ja, wir alle haben Bedürfnisse, wir haben auch Wünsche und trauen uns oft nicht, andere um allen Gefallen zu bitten. Zum Beispiel, es gibt viele gläubige Frauen, wir können es auch umdrehen, auch in Männer, aber es bleibt mal bei den Frauen. Es gibt viele gläubige Frauen, die einen ungläubigen Mann zu Christus führen wollen und die so ein wahres Wunder an Bedürfnislosigkeit hervorbringen, die nie ihre Wünsche äußern und Fehler und Schwächen zeigen. Die wirken dann immer souverän und die andere fromm beeindrucken wollen, vielleicht durch Hilfsbereitschaft oder durch irgendein Engagement. Ich sehe viele Christen in der Gefahr stehen, eine heile Welt vorzugeben, die in Wirklichkeit nicht da ist. Das wollen Ungläubige nicht. Die spüren auch, was echt und wahrhaftig und unecht ist. Das will Gott auch nicht. Gott will wahrhaftiges Leben. Und wer dann noch in der Ehe den ungläubigen Partner unter Druck bekehren möchte, der erreicht genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich will. Wenn zum Beispiel eine gläubige Frau den ungläubigen Mann fromm beeindrucken möchte, kommt das nicht gut an. Für viele Männer ist ein perfekter Glaubensstil viel zu anstrengend. Sie möchten mit einer wirklich erlösten Frau verbunden sein und nicht mit einer unantastbaren, perfekten, fertigen Partnerin, der sie nie das Wasser reichen können. Das kann man auch so beziehen auf gläubige Kinder, deren Eltern noch nicht gläubig sind. Die Leute wollen einfach sehen, dass wir ganz normale Durchschnittsmenschen sind, authentisch und echt leben. Gerade auch in unserer Bedürftigkeit mit unseren Wünschen ist etwas, was ungläubige Menschen viel mehr überzeugt als unantastbares Fertigsein und immer wissen, wie es geht und immer die richtige Antwort haben. Seelsorger haben eben nicht immer die richtige Antwort zur richtigen Zeit. Wenn es gute sind, sind sie ehrlich, authentisch und echt. Einerseits dürfen wir unsere menschliche Seite zeigen, dazu stehen, dass auch wir Durst haben, dass wir nicht alles wissen, dass wir müde sind und dass auch wir die Hilfe anderer brauchen, so wie Jesus. Aber andererseits ist es wichtig, dass wir auch Farbe bekennen, so wie Jesus eben auch, als er damals zu dieser Frau sagte, ich bin der Messias, ich bin's, eine bekannte Farbe, und er konnte sagen, wo es zur lebendigen Quelle geht, können wir das auch den Leuten sagen, wie man zu Gott, zu Jesus finden kann. Es geht darum, dass ich den Menschen den Weg zum lebendigen Wasser zeigen kann. Das ist eine Botschaft, die mir nur glauben, wenn sie mir glauben, dass ich Mensch bin. Wenn sie merken, dass ich ein normaler, schwacher, durchschnittlicher Mensch bin. Und wenn sie merken, dass ich nicht über den Dingen stehe. Viele ungläubige Menschen meinen manchmal, Christen sind unerreichbar. Wo die Leute in der Gemeinde in Kandern schon sind, da komme ich nie hin, das kann ich nie erreichen, haben mir auch schon Leute gesagt. Und viele denken, Christen haben keine Probleme. Wir haben ein Problem. Der Mensch Jesus hatte ein Problem. Er hatte kein Schöpfgefäß und er hat seinen Wunsch geäußert. Das war ehrlich und authentisch. Wir müssen ehrlich und glaubhaft und wahrhaftig sein und zu uns stehen mit unseren Wünschen, so wie Jesus. Er offenbart sich als Mensch mit Bedürfnissen. Und das bringt mich jetzt zum zweiten Gedanken der Predigt. Jesus demonstriert hier Liebe ohne Ansehen der Person. Jesus demonstriert Liebe ohne Ansehen der Person. Ich habe nicht viele Texte heute auf der Folie, weil es mir schien, es ist besser das, was ich sage, als das, was da vorne steht. Aber Jesus überschreitet hier in diesem Fall kulturell vorgegebene Grenzen, und zwar in dreierlei Weise. Er redet mit einer Frau, das gehört sich nicht. Ihr müsst verstehen, das liegt da 2000 Jahre zurück. Dann redet er mit einer Samariterin und das ist völlig verboten. Und drittens hat sie auch noch eine zweifelhafte Vergangenheit. Denn wer kommt sonst um die Mittagszeit in der Mittagshitze an den Brunnen? Das sind nur Leute, die nicht gesehen werden wollten. Zweifelhafte Figuren heute gehen nachts um 3 im Park. Aber damals gingen die zweifelhaften Persönlichkeiten, die irgendwas am Stecken hatten, gingen um die Mittagszeit zum Brunnen. Und so war es bei dieser Frau auch, und das wusste natürlich Jesus auch, Leute, die nicht gesehen werden wollen. Das heißt also, Jesus ist das völlig egal, dass das eine Frau ist und dass er mit ihr redet. Ihm ist es auch egal, was die Jünger, was die anderen sagen. Die waren ja später selber verwundert, dass Jesus mit einer Samariterin redet. Aber Jesus demonstriert hier Liebe ohne Ansehen der Person. Er macht das immer. Als Jesus zum Beispiel einem frommen Mann begegnet ist, nachzulesen in Markus Kapitel 10, dieser fromme Mann hat die Gebote gehalten und er hat auch noch viel Geld. Nachdem Jesus ihn aufforderte, ihm nachzufolgen, lehnte der junge Mann ab und der junge Mann ging traurig seinen Weg weiter. Und was steht dort? Und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Das ist Jesus. Er liebt alle. Er liebt diejenigen, die ihn ablehnen, die Frommen. Und er liebt die zweifelhaften Figuren wie diese Sünderin am Brunnen von Jakob. Und ich möchte uns alle einladen, wahrzunehmen, wenn Jesus uns nach seinen Sympathien begegnen würde, dann hätten wir alle schlechte Karten bei ihm. Jesus begegnet uns nicht nach seinen Sympathien, auch nicht nach seiner Laune, sondern nach seiner Liebe. Und unsere Sympathie und Antipathie ist oft nur eine Summe unserer Vorurteile. Wenn ihr zum Beispiel, das trifft auf mich genauso zu, wenn ihr einen Menschen nicht mögt, dann hat es wahrscheinlich mit diesen Menschen herzlich wenig zu tun, sondern mit eurer Lebensgeschichte und mit unbewältigten Dingen eurer Vergangenheit. Wir alle haben Verletzungen erlitten und kämpfen manchmal damit herum. Wir knabbern manchmal an Dingen unserer Vergangenheit. Zum Beispiel, jetzt will ich mal kurz in mein Leben blicken lassen, es gibt so einen bestimmten Typ, der meine Vergangenheit in eine ungute Art erinnert. Also so ganz unberechenbare Menschen, die schreien herum, warum, das weiß niemand. In der Grundschulzeit hatten wir einen Hausmeister dort und der hat uns Schüler immer angeschrien und wir hatten Angst vor ihm und wir wussten einfach nicht, wie wir mit ihm umgehen sollten. Und das war eine ganz furchtbare Zeit für mich. Ich bin nicht gerne in die Grundschule gegangen, um beim Kaufen in der großen Pause von Kakaofläschchen angeschrien zu werden. Und später, wenn ich dann ähnlichen Leuten begegnet bin in der Lehrzeit, die mich angeschrien habe, dann waren die Leute bei mir gleich unten durch, die konnte ich nicht lieben, weil mich das als Schüler so ein Stück weit traumatisiert hatte. Bei schreienden Leuten kam das immer in mir hoch, ich hatte Abneigung gegen solche Menschen, die waren mir nicht sympathisch und ich konnte ihnen nicht mit Liebe begegnen. Ich bin dann später zum Glauben gekommen als Jugendlicher und habe die Liebe Gottes empfangen als Grundlage für die Liebe zu mir selbst und zu schwierigen Menschen. Und später habe ich dann auch erkannt, der Grundschulhausmeister konnte übrigens auch nichts dafür, dass er so rumgeschrien hat. Er war ja selber auch Opfer eines Systems gewesen. Er war im Zweiten Weltkrieg Soldat gewesen, als junger Mensch, und man hat ihm die Jugendzeit geklaut. Und er hat seine schlechten Launen und seinen Frust einfach an uns rausgelassen. Aber das ist jetzt egal, darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht ums Einfühlen, es geht darum, sich in die Lage anderer reinzuversetzen, in die Lage derer, die wir nicht mögen. Wer das kann, der hat es leichter, mit schwierigen Menschen umzugehen und auch sie zu lieben. Es geht letztlich darum, wahrzunehmen, wenn ich etwas gegen Menschen habe, wenn ich die nicht mag, dann ist das zunächst mein Problem. Dann sollte ich mich von der Liebe Gottes füllen lassen. Und wenn ich dann immer noch nicht klarkomme, sollte ich damit in meine Seelsorge gehen. Und dort kann man auch lernen, wie man sich in andere Menschen einfühlt. Und dass man anders mit ihnen umgehen kann. Aber wichtig für uns ist, dass wir für uns selber Sympathie und Antipathie nicht zur Grundlage einer Beziehung machen. Natürlich auch nicht zur Grundlage einer seelsorgerlichen Beziehung. Lob und Dank, dass Jesus das nicht macht. Er behandelt uns nicht nach Sympathie und Antipathie, sondern nach seiner Liebe. Das ist unser Plus. Jesus liebt uns ohne Ansehen der Person, ohne Vorwürfe. Jesus hat zu der Frau nicht gesagt, du bist aber eine, die es mit Männern getrieben hat. Das hat er nicht gesagt, in keiner Weise hat er das gesagt. Er hat nicht gesagt, du mit deinen Männergeschichten, kennen wir das, diese Vorwürfe, diese Du-Botschaften mit dem Finger auf andere Zeichen. Da kam nichts Vorwurfsvolles. Er sah den Wert dieser Frau. Und der Wert eines Menschen orientiert sich nicht an seinem Verhalten, sondern daran, dass Gott den will, dass er gewollt ist. Von daher hat jeder Mensch eine tiefe Bedeutung. Jesus sah die Sehnsucht dieser Frau. So begegnet Gott jedem Einzelnen von uns. Er sieht unsere Defizite und der Herr liebt uns ohne Ansehen der Person. Das sollte uns vom Hocker reißen. Christen, Mitarbeiter, Seelsorger wissen sich von Gott geliebt und wertgeachtet. Und sie lieben und achten den anderen auch ohne Ansehen der Person. Sie beurteilen nicht nach Sympathien und Antipathie. Egal aus welcher Kultur die Leute kommen, egal wie krank, verdreht, nervig und sündig schwierige Menschen sind, wir lieben sie ohne Ansehen der Person. Ich hoffe auch in unserer Gemeinde, dass wir das tun. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Jesus versteht diese Frau. Er heißt nicht gut, was sie gemacht hat, habe ich schon gesagt, aber er zeigt ihr, dass er ihre Enttäuschungen, Wünsche und Sehnsüchte versteht, weil er ihr keinen Vorwurf macht. Er verbindet sein Heilsangebot jetzt in diesem Augenblick jetzt nicht mit irgendwelchen Bekenntnissen. Man muss ja die Leute immer anders nehmen, sondern er kennt ihr Leben von innen heraus und er fühlt in diesem Schmerz mit. Er holt sie dort ab, wo diese Frau steht. Und ich glaube, dass wir häufig gar nichts mehr machen müssen, als den Leuten zuhören. Manche Menschen reden dann von nur zuhören, das stimmt aber auch nicht. Nur zuhören ist wie so eine statische Tonbandaufnahme. Das reicht nicht aus im Gespräch. Es geht ums wirkliche Zuhören. Dieses Zuhören ist eine ungeheuer aktive, interessierte, sensible und arbeitsreiche Tätigkeit. Einem Menschen wirklich zuhören heißt, ihn nicht da zu lassen, wo er ist, aber ihn dort abzuholen, wo er leidet, ihn in seinem Leid und Schmerz zu verstehen. Seelsorge beginnt mit dem aktiven Zuhören. Und ich denke, dass Jesus das Leben dieser Frau einfach von innen heraus kennt. Und mit Sicherheit hat er auch ihr moralisches Scheitern sehr wahrgenommen. Jesus nimmt das Scheitern dieser Frau wahr, aber er zeigt ihr auch den Schmerz, mit dem sie lebt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Schmerz gespürt habt, als er es wiederholt hat. Ja, ich weiß, 5 Männer hast du gehabt. Das tut doch weh. 5 Männer hast du gehabt. Und er fühlt diesen Schmerz so richtig mit. Und Jesus tritt nicht auf als Besserwisser, obwohl er alles weiß. Jesus sagt auch nicht in diesem Gespräch, Edge, selber schuld. Jesus gestaltet dieses Gespräch spannend. Er lässt der Frau einfach Zeit. Und sie merkt, dass Jesus die Wahrheit sagt. Seelsorgegespräche brauchen übrigens Zeit, da muss sich etwas entwickeln. Und diese Frau steht dazu, dass sie Männergeschichten hatte. Sie geht ehrlich um mit ihrer Vergangenheit, sie fängt schon an, selber ehrlich zu werden. Sie sagt, ja, ich habe diese Männer gehabt. Und diese Frau steht langsam zu ihrer Vergangenheit. Und Jesus hat das Gespräch in keinster Weise abgewürgt. Er hält es immer in der Schwebe. Er bleibt dran und er lässt ihr Zeit, dass sie zur Selbsterkenntnis und zur Gotteserkenntnis kommt. Diese Frau bekennt dann plötzlich, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Ihr geht ein Licht auf. Und dann wird deutlich, die Frau ist auf der Suche nach dem lebendigen Gott, nach dem Ort der Anbetung. Das war plötzlich dann ein Gesprächsthema. Jesus sieht sie oder betrachtet sie nicht als theologisch unwissende Frau. Auch Seelsorger müssen aufpassen, dass sie den anderen nicht so als theologisch unwissend behandeln. Jesus hat das nicht gemacht, sondern er hat sich einfach hineinversetzt in sie. Mit anderen Worten, er sieht ihre Sehnsucht nach Gott. Deshalb hat Jesus beim Wesentlichen angeknüpft, bei ihrer Sehnsucht nach Gott. Er hat mit ihr nicht eine theologische Diskussion geführt. Er hat quasi gesagt, Frau, ich wünsche dir eine Gottesbegegnung. Sie wird kommen, wenn du einst im Geist anbeten kannst. Die Stunde ist jetzt noch nicht da und dann entsteht etwas bei dieser Frau. Und Jesus bekennt natürlich Farbe in diesem Gespräch. Plötzlich sagt er, ich bin der Messias. Und die Frau begreift, sie erkennt Jesus als Messias, als Prophet und sie erkennt sich als Sünderin. Manchmal wollen wir, dass Menschen im Gespräch etwas kapieren, in Anführungszeichen, etwas dazulernen und dann versuchen wir mit Druck jemanden zu überzeugen. Aber das funktioniert nicht. Wir vergessen viel zu oft, dass der Heilige Geist, dass Jesus selbst in die Selbsterkenntnis führt. Und das wird deutlich bei dieser Frau von Sichar. Sie erkennt sich als Sünderin und sie erkennt Jesus als den Sohn Gottes. Jesus schwingt mit in diesem Gespräch, indem er zuhört und einfühlsam Fragen stellt und auch klare Antworten gibt und indem er ihre Sehnsucht nach Gott spürt und darauf reagiert, sie dort abholt. Jemand hat mir einmal gesagt, in der Seelsorge wurde mir die Bibel um die Ohren gehauen. Jetzt bitte nicht wörtlich verstehen. Aber man kann das manchmal. Aber wir sehen hier, dass Jesus selbst uns vormacht mit dieser Frau am Jakobsbrunnen, dass er sie nicht mit biblischen Erkenntnissen erschlägt, sondern dass er daran interessiert ist, zu verstehen, wie es ihr geht und sie bei ihrer Sehnsucht nach Gott abzuholen. Das ist ja das Wichtigste. Und deshalb ist sein Interesse, die Menschen in die Begegnung mit Gott, mit dem Vater zu führen. Und Jesus führt diese Frau in die Erkenntnis von Sünde und bringt sie in die Begegnung zum Vater. Und das bringt mich zum letzten Punkt, den ich noch kurz zusammenfassen möchte. Jesus führt in die Begegnung mit dem Vater. Das Urproblem ist, dass die Menschen von Geburt an getrennt von Gott leben und dass die Leute laufend Dinge tun, die zeigen, dass sie aus der Gemeinschaft mit Gott herausgerissen sind. Menschen sind aus der Gemeinschaft mit Gott herausgerissen. Darunter leidet nicht nur Gott selber, darunter leidet auch der Mensch, weil Sünde weh tut. Sünde, die wir nicht bekennen, tut weh, das ist unser dauerhafter Schmerzbegleiter. Sie tut Gott weh, sie tut dem Mensch weh, denn Sünde im Leben schmerzt einfach, stört uns wie irgendein Sandkörnchen im Auge oder ein Steinchen im Schuh unten drin. Denn durch Sündigen schadet man sich selbst und anderen auch. Das tut immer wieder weh. Der Heilige Geist erinnert daran. Und diese Frau hat 5 Männer gehabt. Das war sicher ihr Trauma. Sie hat sich auch selbst geschadet dadurch und auch diesen Männern. Sünde ist nicht nur einseitig. Manchmal sind auch andere mit in Mitleidenschaft gezogen. Sie hat sich geschadet und wahrscheinlich auch diesen anderen Männern. Jede Seelsorge, wenn sie eine gute Seelsorge ist, führt sie in die Begegnung mit Gott. Und dieses Ziel hatte Jesus immer vor Augen. Und das hat die Frau von sicher erlebt, dass Jesus in die Begegnung mit Gott führt und dass Jesus auch wirklich befreit. Denn Schuld belastet Menschen unwahrscheinlich. Unbewältigte Schuld ist ein Lebensrisiko. Aber Jesus macht frei von Schuld. Er vergibt gern. Diese Frau durfte zu Gott finden und leben. Jesus hat sie nicht abgekanzelt, sondern ihr geholfen, einfühlsam geholfen, in die Gemeinschaft mit Gott zu finden. Und vor Gott Vergebung bekommen, macht es viel leichter im Leben, wenn die schwere Last der Sünde abgenommen wird. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr merkt, es gibt so viele Lasten und Schmerzen in meinem Leben, dass ihr euch von Jesus helfen lässt. Wenn ihr auch merkt, es gibt zerplatzte Träume, es gibt viele Verletzungen. Es ist nämlich nie zu spät, neu anzufangen. Diese Frau, die 5 Männer hatte, durfte neu anfangen. Sie durfte aufstehen und weitergehen und leben, das darfst du auch. Siehe, ich will ein Neues schaffen, sagt der Herr. Siehe, ich will ein Neues schaffen, spricht der Herr. Dieses Neue hat die Frau von Sichar erlebt und das darfst du bei Jesus auch erleben, egal wie schlimm deine Vergangenheit gelaufen ist. Amen.